Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, dieser Sonntag Letare ist ein besonderer Sonntag. Letare schaut sozusagen rückwärts vom Ende auf das, was jetzt ist, vom Ende her. Mitten in der Passionszeit wird Ostern vorweggenommen. Mitten in der Bedrängnis besingen wir Jesus als unsere Freude. Auch in der eigentlich für heute vorgesehenen Kirchenfarbe Rosa drückt sich das aus. Ja, schade, Rosa kommt ja nur zweimal im Kirchenjahr vor und so leisten sich viele Kirchen, Gemeinden und Kommunitäten dieses Rosa nicht. Rosa ist sozusagen eine aussterbende Kirchenfarbe. Und in dem Rosa, da mischt sich nach der Farblehre der Kirche Violett und Weiß zu Rosa. Das Violett des Leidens und der Buße und das Weiß des auferstandenen Christus. Auch im Wochenspruch, den wir im Evangelium gerade schon mitgehört haben, drückt sich dieses Ineinander von Passion und Ostern aus. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Vom Ende, von der Frucht her gesehen, macht es Sinn, dass das Weizenkorn stirbt. Nicht nur der Sonntag Letare macht diesen Sonntag besonders, sondern auch die Tatsache, dass wir heute deine Profess feiern, Schwester Manuela. Es ist ja alles andere als selbstverständlich, dass heutzutage sich ein Mensch an den kommunitären Nachfolgeweg bindet und auf diese Weise sich für Christus ein Leben lang engagieren will. Wie die Kirchenfarbe Rosa, so scheint die klösterliche Lebensform in Mitteleuropa eher eine aussterbende Art. Umso schöner, dass wir das heute miteinander feiern. Der Predigttext des heutigen Sonntags, der will erstmal nicht so recht zu diesem freudigen Anlass passen. Eine Geschichte, die ganz und gar in die Dramatik der Passion Jesu verankert ist. Sie erzählt, wie Petrus Jesus verleugnet. Und sie endet nicht mit österlicher Freude, sondern mit bitteren Tränen. So hören wir aus dem Lukas-Evangelium im 22. Kapitel. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Petrus aber folgte von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen. Und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd im Licht sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. Und er leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte. Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Da steht eine Person ganz im Fokus. Petrus im Spotlight der Geschichte. Alle schauen auf ihn. Ich weiß nicht, ob es Ihnen und euch aufgefallen ist. Es wird kein einzig anderer Name genannt, außer dem Seinen. Alle anderen sind namenlos. Die Magd, die anderen beiden Personen, ja selbst Jesus wird nicht mit Namen erwähnt. Alles dreht sich um Petrus. Als könnten und sollten wir von ihm vielleicht etwas lernen, wenn wir auf ihn schauen. Und noch etwas anderes steht aus meiner Sicht im Fokus. Es ist das kleine Wörtchen nicht. Frau, ich kenne ihn nicht. Mensch, ich bin's nicht. Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Das ist ja eine höchst menschliche Reaktion auf eine unangenehme oder bedrohliche Situation. Ich kenne das schon auch immer wieder aus unserer Familie zum Beispiel. Da liegt eine Tasse zerbrochen im Mülleimer. Und auf die Frage, wer die denn nun kaputt gemacht habe, kommt erstmal aus drei verschiedenen Zimmern die Antwort: Ich war's nicht. Mit solchen Verneinungen ist es ja sehr eigentümlich. Sie hinterlassen erstmal nichts Positives. Das berühmte Beispiel, wenn ich Ihnen jetzt sage, denken Sie jetzt bitte nicht an einen rosa Elefanten. Was sehen Sie vor Ihrem geistigen Auge? Einen rosa Elefanten, denn Sie müssen ja erstmal an ihn denken, um zu verstehen, was ich sage. Und dann tun Sie genau das, was Sie eigentlich nicht tun wollen oder sollen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns nicht nur klar machen, was wir nicht wollen, sondern was wir positiv wollen, worauf wir unser Leben ausrichten möchten. Was ich mir für mein Leben ersehne, ist sozusagen noch wichtiger als das, was ich in der Zukunft hinter mir lassen möchte. In der Profess drückt sich das so aus, dass nicht nur dem alten Leben abgesagt wird und um Befreiung von dem Bösen, von Sünde und Tod gebetet wird, sondern auch gesagt wird: Ja, ich will. Ihr gelobt euch in eurer Profess, und du wirst es heute tun, auch Christus an. Und so stehst du heute, Schwester Manuela, auch ganz im Fokus. Das ist dir vermutlich nicht angenehm. Du rollst auch schon mit den Augen und entspricht auch nicht deinem Naturell, glaube ich. Aber anders als Petrus kannst du ihn nicht mehr verleugnen. Deine Tracht verrät dich für immer. Die Tracht selbst ist schon ein positives Statement, ein Bekenntnis, eine Aussage. In einer immer säkularer werdenden Gesellschaft wird es Mut, vielleicht auch Leidensbereitschaft brauchen, sie zu tragen. Aber das gilt ja eigentlich für uns alle. Wo wir unseren christlichen Glauben bekennen und unser Handeln von Christus her bezeugen. Und so geht unser Blick zum Glück heute nicht nur auf dich, Schwester Manuela, sondern weit über dich hinaus auf Christus hin, auf den du selbst dein Leben ausrichtest. Das muss man sich einmal vorstellen. Petrus ist ein Jünger der ersten Stunde. Ein entschlossener Typ, leidenschaftlich, manchmal vollmundig, oft mutig in der Nachfolge. Der Fels, auf den Jesus seine Kirche bauen will. Ein Fels in der Brandung, kein Fähnlein im Wind. So haben ihn andere gesehen und ihm eben diesen Spitznamen Petrus gegeben. Vielleicht hat er sich auch selbst so gesehen. Und nun das, völliges Versagen, wenn es darauf ankommt. Er wollte ja Jesus nahe sein, als es ihm an den Kragen geht und er vor dem Hohepriester verhört wird. Als einziger Jünger schlich er ihm nach in den Hof des Hohepriesters hinein, wo schon die anderen standen. Keine Ahnung, was ihn da geritten hat, dass er Jesus verleugnet, als er als sein Jünger angesprochen wird. Vielleicht hat er Angst, dass sie ihn beschimpfen, bespucken, schlagen würden, vielleicht einsperren. Und wenn schon, er hatte doch vor kurzem Jesus versprochen, dass er eher sterben würde, als ihn verleugnen. Und nun das. Stellt euch das einmal vor, ihr wärt so eine Person, der andere ganz und gar vertrauen, deren Wort etwas gilt, die versucht zu leben, sodass andere sich auf sie verlassen können, und nun so ein Absturz. Wie sehr würdet ihr euch schämen? Oder würdet ihr in den Boden versinken wollen, euch ins Bett verkriechen? Oder stellt euch es andersherum vor, wenn eine Person aus eurer Mitte, eine Person, auf die ihr euch wirklich verlasst, so versagt wie Petrus. Eine geschätzte Mitschwester, eine Vertrauensperson des Kirchenvorstands, ein Bischof, wer auch immer. Was würdet ihr sagen, wenn sie sich so verhalten würde? Würdet ihr sagen, diese Person gehört ausgeschlossen? Ihr soll das Vertrauen entzogen werden? Sie sollte doch lieber zurücktreten nach so einem Vorfall? Nichts von alledem geschieht in der Überlieferung im Neuen Testament. Und ich gehe davon aus, dass es nicht der Fall ist, dass die Kirche, wie oft später in ihrer Geschichte, einfach die Tendenz hatte, mächtigen Führungskräften alles durchgehen zu lassen. Nein, ich gehe davon aus, dass Petrus nicht exkommuniziert wird, weil er sich hier zutiefst menschlich verhält und uns so zu einem Vorbild wird. Petrus ist einer, der kann sich verrennen und sich selbst überschätzen. Und er ist einer, der die Fähigkeit hat, seine Fehler einzugestehen, zu bereuen und umzukehren. Wie viele von uns würden, wenn ihnen so etwas geschehe, vor Angst erstarren, in Scham versinken, in Selbstmitleid ertrinken, sich rechtfertigen und erklären oder einfach so tun, als wäre nichts Gesehenes geschehen, es hat ja keiner gesehen. Nicht so bei Petrus. Er weinte bitterlich. Tränen sind eine Gabe, ein Geschenk, eine Gnade manchmal. Die Dichterin und Theologin Dorothee Sölle schrieb in einem ihrer Gedichte: Gib mir die Gabe der Tränen, Gott. Gib mir die Gabe der Sprache. Führ mich aus dem Lügenhaus. Wasch meine Erziehung ab. Befreie mich von meiner Mutter, Tochter. Nimm meinen Schutzwall ein. Schleif meine intelligente Burg. Ja, manchmal müssen wir darum bitten, dass uns diese Gabe geschenkt wird und wir weinen dürfen. Dass wir uns den Selbstbetrug nicht glauben und so tun, als sei alles okay. Dass wir die Konventionen unserer Erziehung verlassen, die uns sagt, weinen ist nur was für Jammerlappen. Dass wir lebenshinderliche Prägungen hinter uns lassen und aufhören, immer so schrecklich tapfer zu sein. Dass wir endlich mal still sind und den Mund halten, statt ständig schlaue Erklärungen dafür zu finden, warum wir gerade etwas getan haben, und einfach nur weinen, wenn uns danach zumute ist. Einmal teilte mir eine Besucherin drüben im Gästehaus geheimnisvoll eine Erkenntnis mit. Wissen Sie, sagte sie, ich habe gemerkt, die Schwestern, das sind auch nur Menschen. Ja, so ist es. Und wie gut ist das? Es geht bei euch Schwestern und bei uns Christenmenschen allen ja auch darum, das Menschliche zutiefst anzunehmen. Die eigenen Wunden, Verletzungen, Macken, Unzulänglichkeiten, all das als Teil unserer eigenen Geschichte zu bejahen. Ideale können manchmal fürchterlich destruktiv sein. Und wenn Christus auf Petrus seine Kirche baut, dann muss von uns wirklich niemand ideal sein. Du hast deine Kirche gegründet auf die Tränen des Petrus und die Briefe des Paulus. So habe ich es in einem alten Kirchengebet gefunden. Christus baut seine Kirche auf Menschen, die sich verlaufen können, die umkehren und nach neuen Wegen suchen. Auf Menschen, die ein Herz haben, zu weinen und zu lachen und vieles mehr. Auf Menschen wie dich und wie mich baut er seine Kirche. In der Schlüsselszene dieser Geschichte geschehen aus meiner Sicht drei Klänge fast gleichzeitig. Der Hahn kräht, der Herr wendet sich um und sieht Petrus an. Und das ist eigentümlich. Ein Hahn kräht. Nichts Ungewöhnliches könnte man meinen, aber ich habe nachgelesen, Hühner und Hähne waren in Jerusalem vom jüdischen Gesetz von der Mischna her verboten. Der Hahn tut hier etwas Subversives. Er unterläuft die Regeln. Er weist auf etwas hin, was die Schlafenden noch nicht wahrnehmen können. Er kündet den neuen Morgen, die neue Zeit, ja den Ostermorgen an. Und da ist auch schon der Herr. Woher kommt er? Eben war Jesus doch noch beim Hohepriester im Haus. Und jetzt ist er plötzlich da. Und es ist eindeutig, es ist der Herr, es ist nicht Jesus, der Geschundene, der Demütige, die Gedemütigte, der Leidende. Nein, es ist Christus, der Auferstandene, der hier schon dem Petrus sichtbar wird. Und er wendet sich Petrus zu und sieht ihn an. Alles liegt in diesem einen Blick, stelle ich mir vor. Freude über das Wiedersehen, Mitgefühl über den Verrat, Vertrauen in seine Fähigkeiten, Schmerz über die Trennung, Hoffnung auf den Vater, Liebe, ja vor allem Liebe, die alles sieht und so annimmt, wie es ist. Ein Blick, und sei er auch noch so kurz, der ein ganzes Leben wenden kann. Weil ich weiß, ich bin gemeint. Ich bin geliebt, so wie ich bin, und ich kann lieben, so wie ich bin. Darum geht es, uns anschauen zu lassen, uns vom Licht des Auferstandenen durchdringen zu lassen. Sich dem hinzugeben, ist tägliche und tiefste Aufgabe einer jeden Schwester und jedes Bruders, eigentlich von uns Christen allen. Frère Roger Schütz, ein Schweizer, reformierter Theologe, ein Mönch, ein Mystiker mit einem ökumenisch weiten Herzen, ich musste automatisch an dich denken, Schwester Manuela, er schrieb einmal: Das Licht Christi verklärt selbst die Schatten in uns. Und doch sind sie da, die Schatten. Manchmal kommen wir mit ihnen nicht zurecht. Da geschieht es, dass langsam das Leben Christi in uns zu wirken beginnt. Und so all das, was dunkel war und trübe, undurchsichtig und beunruhigend, schließlich klar und ruhig und von Gott aufgenommen wird. Nichts ist verloren auf dieser Erde, weil Gott stark genug ist, um uns alles wiederzugeben, verwandelt, neu belebt, verklärt durch ihn. Dazu müssen wir freilich gewillt sein, uns dem Licht hinzuwenden. Wenn wir uns beständig dem auferstandenen Christus zuwenden, dann schauen wir vom Ende auf das her, was jetzt ist, dann kann die Auferstehung jetzt schon aufleuchten, mitten in den Mühen und Leiden des Lebens. Bei der Profess tut ihr das symbolisch. Mit dem Professschleier bist du ganz in das Licht Christi eingehüllt. Und mich berührt es, dass ihr ihn an zwei markanten Punkten eures Lebens tragt. Bei der Profess und seinen Gedenktagen und ganz am Schluss bei der eigenen Beerdigung, die hier ganz im Lichte der Auferstehungshoffnung gefeiert wird. So sind Passion und Ostern auf das Tiefste miteinander verschränkt. Wenn wir vom Ende her schauen, dann können wir uns freuen. Wie heißt es doch so schön? Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Genau so. Am Ende wartet der Auferstandene auf uns.